Hallo und herzlich willkommen zum P2P-Café. Und heute haben wir wieder jemanden aus der Community zu Gast, nämlich Andrea, seines Zeichens Privatier, aber nicht nur durch P2P-Kredite, da wird er gleich noch ein bisschen mehr zu erzählen. Und Andreas, den kennen wir beide und sicherlich viele von euch schon seit Jahren durch seine Kommentare in der Community oder bei den Online-Treffen, da war auch schon oft dabei. Und heute haben wir ihn endlich auch mal im Interview. Herzlich willkommen, Andreas.
Vielen Dank für eure Einladung. Ja, ist schön. Ihr habt schon gesagt, ich bin tatsächlich in der Community aktiv und da grüße ich auch alle, die mich kennen und vielleicht auch schon mal gesehen haben im Videochat, den du ja auch mal während Corona eingeleitet hast. Und ja, ich freue mich, dass es heute geklappt hat. Ich habe sie ja ein bisschen nach hinten geschoben, um möglichst nicht gerade in der Phase, wo Mintos und Estate Guru mich total pleite machen, da alles erzählen zu können. Aber es hat sich nicht gebessert und deswegen habe ich gesagt, heute ist es soweit.
Ja, super. Ja, dann zu deinen Themen kommen wir dann auf jeden Fall gleich. Und ja, Thomas ist natürlich auch wieder dabei. Und du hast doch bestimmt auch wieder eine Plattform heute mit hohen Zinsen für uns, oder?
Schönen guten Abend. Ja, grüß euch zusammen. Grüß dich, Andreas. Schön, dass du da bist. Ich habe ganz viele Plattformen mit hohen Zinsen. Aber ich weiß, auf was du anspielst. Du spielst bestimmt auf meine YouTube-Videoserie an, die ich ja gerade rausklopfe, ein Video nach dem anderen, wo natürlich welche dabei sind mit hohen Zinsen, aber auch welche, die mich enttäuscht haben mit niedrigen Zinsen, wie jetzt gerade Income, die ja die Zinsen gesenkt hat. Oder Ausfällen wie bei Twino, was ich jetzt demnächst dann auch haben werde. Und ja, da versuche ich jetzt halt gerade die ganzen Videos abzuarbeiten, weil wir wollten ja eigentlich eine Q&A machen, Lars, zu den ganzen Videos. Zu den ganzen Plattformen. Wir haben ja erst eine geschafft und irgendwie sind wir da hängen geblieben, ne?
Der Plattform-TÜV, den man nicht Plattform-TÜV nennen darf, ja, erinnere mich.
Der Plattform-Prüfbericht. Irgendwie haben wir das nicht hingehauen. Dann dachte ich, ich mache es jetzt halt mal so als Video und lass den Kanal ein bisschen mehr aufleben. Aber es ist ganz schön anstrengend, ganz schön viel Arbeit.
Aber an die Community auf jeden Fall, das ist noch geplant und wir hauen die auf jeden Fall noch raus, oder?
Klar, auf jeden Fall. Ich meine, es ist ja auch nichts, was ja am Anfang des Jahres sofort stattfinden muss. Das ist ja, ich meine, wir erleben es ständig, gibt es Änderungen. Das weiß ich, dass in deiner News ja auch wieder eine große Änderung ist, die viele bewegt. Also wir müssen ja ständig irgendwas hin und her schieben, aufgeben, dazu nehmen, ist immer Arbeit.
Mhm. Ja.
Genau, und das zweite Thema, was ich noch mitgebracht habe, wir haben nach der großen Krypto-Hype, der ja schon gefühlt wieder so ein bisschen abgeebbt ist, zumindest wenn man mal die Kurse anguckt, haben wir uns ja alle das Thema DeFi und Lending angetan. Und da bin ich jetzt auch dabei geblieben, habe mittlerweile ja gut $10,000 im DeFi liegen und die ersten $100 an Zinsen sind geflossen.
Also, ja, das geht relativ fix. Ja. Ist bei mir auch schon passiert, ja.
Das kann man meckern. Ich habe ja Zinsen zwischen ja so 7 knapp noch und hoch bis 11% im echten Lending. Und dann habe ich auch noch ein bisschen in diesem Pooling da liegen drin. Da sind es 18%. Aber das ist ja auch was, wo tatsächlich auch mal nach unten gehen kann. Also da gibt es nicht nur was on top, sondern da rutscht es auch mal ein bisschen runter und dann hoffentlich immer wieder etwas höher danach.
Genau, das Ganze ist halt flexibel. Ich habe bei meinem Video auf den Kommentar drunter gehabt, ja, aber bei Nexo kriege ich ja 10% oder 11% in Euro auf ein Jahr oder so, aber das ist ja halt gerade das Ding, also es ist halt nicht zentralisiert, also dann muss man halt, hat man halt ein paar andere Features sozusagen mit dabei und das ist halt auch, dass die Zinsen flexibel sind.
Ja, und ich meine, bei Nexo, das ist ja auch, eigentlich lügt man sich in die Tasche, weil wenn man da genau hinguckt, kriegt man nämlich nicht Euros, sondern man kriegt dann Nexos bei den 10%. Also ich weiß ja nicht genau, ob es jetzt die 10 waren oder ob man sogar noch mehr kriegt. Aber wenn man Nexos nimmt, dann kriegt man Nexos. Der Nexo, der schwankt ja auch hin und her. Und dann musst du das Ding ja wieder verkaufen, den Nexo. Das heißt, du machst dann da auch nochmal irgendwie N%. Wenn es in USDT tauscht, dann ist es ein bisschen billiger. Aber wenn es in Euro wieder haben willst, hast du auch nochmal einen Spread drin. Also unterm Strich bleiben da halt nicht die 10% hängen.
Nee, du kannst auch Euro da anlegen. Also ich habe Euro angelegt bei 11% auf 12 Monate.
Aber doch nicht. Du kriegst aber Nexos dann und keine Euro, oder?
Nö, ich werde Euro kriegen. Also werde ich jetzt sehen, in 60 Tagen läuft der erste Term ab, dann kann ich dir sagen. Habe ich schon lange nicht, länger nicht.
Achso, du hast die gebunden dann auf längere Frist.
Genau. Mhm.
Okay, aber dann hast du nicht die maximalen Zinsen genommen, sondern die Zinsen, wo du dann beim Coin, den du angelegt hast, bleibst.
Ja, gut. Ja, genau. Ich habe keine Nexo mehr oder sowas.
Genau. Nee. Ja gut, aber die Nexos brauchst du ja, um überhaupt vernünftig Zinsen zu kriegen.
Naja, 11% kriege ich auf 12 Monate. Also ist schon okay für Euro.
Kriegst.
Ich weiß nicht, wie viel das nach der Änderung jetzt ist oder ob sie da irgendwas angepasst haben. Aber
nach der Änderung muss 5.000 Euro überhaupt dort liegen haben, um überhaupt noch was zu kriegen.
Okay, ja, dann hat sich das Thema dann erledigt, ja, spätestens.
Und ich dachte immer, du musst irgendwie wenigstens Platin oder irgend so ein Level haben, um überhaupt vernünftig Zinsen zu kriegen. Also N% Nexus, ne? Musstest du nicht?
Nee.
Na gut.
Ja. Gut, aber ich glaube, bevor wir jetzt ja unsere Zuhörer vergraulen wieder mit Krypto, wechseln wir das Thema, oder?
Ja, ich glaube, für den Andreas ist das auch kein Thema, oder?
Ich habe mich mit dem DeFi tatsächlich noch nicht beschäftigt. Ja, ich habe eure Folge entdeckt, aber noch nicht gehört. Ich war ja jetzt ein bisschen unterwegs. Allerdings, ich habe es ja auch ein bisschen reingeschrieben, dass ich Kryptos habe und das ist über Crypto.com und da wisst ihr ja auch, da gibt es für die US-Stablecoins gibt es da 8% und für ein bisschen was gibt es für die Crypto.com-Coin auch und man kann auch den Ethereum kann man staken und dann gibt es ein bisschen was. Mhm. Ja, also auch da habe ich also das der ein oder andere Kreuzer, der draufläuft, aber halt alles noch als Krypto, also tatsächlich, dass ich da was im Geldbeutel spüre, ist noch nicht.
Mhm. Okay. Gut. Du hast gerade das Wort Kreuzer erwähnt, aber daran merkt man schon, dass du auf jeden Fall älteres Investor bist. Bestimmt die Zuhörer auch.
Ja, ist Dagobert Duck.
Das kenne ich nur von Onkel Dagobert.
Genau.
Ja, genau. Habe ich denn schon meine Einführung gemacht übers Alter? Kann er nicht, oder?
Nö, das sparen wir noch ein bisschen auf, würde ich fast sagen, oder?
Ja, okay.
Genau. Wir können ja gerade zu meiner News kommen. Ich habe zwei Themen mitgebracht. Das erste ist, ja, das hat nicht unbedingt was mit P2P zu tun, aber ich möchte es trotzdem teilen. Irgendwie hat es dann doch was damit zu tun. Wir haben ja in letzter Zeit gesehen, dass immer wieder Konten durch verschiedene Techniken leergeräumt wurden. Und ich habe leider erfahren müssen, dass auch ich nicht immun gegen Scams bin, obwohl ich schon wirklich sehr, sehr vorsichtig bin. Und ich dachte eigentlich mittlerweile, mir könnte sowas nicht passieren. Aber ich wurde gescammt und ihr werdet nicht glauben, wo, auf booking.com.
Ah, ja, habe ich auch schon von einem Kollegen berichtet gehört, wo seine Tochter so eine Erfahrung gemacht hat. Erzähl, wie war es bei dir?
Das ist wirklich der Wahnsinn. Also wir wollten eine Wohnung in Brüssel buchen für übers Wochenende. Und ich habe eine ganz normale Buchung gemacht, schicke Wohnung, 12 Bewertung, fast 5 Sterne. Auch Fotos sahen auch alle super aus, tolle Lage, preiswert. Und das war Vorkasse, aber ich buche extrem viel über Booking, auch im Ausland. Und Vorkasse ist eigentlich nicht ungewöhnlich, deswegen hatte ich da kein Problem mit. Dann bekam ich aber bei Revolut eine Warnung. Die meinten dann, dass irgendwas mit dem Konto nicht in Ordnung wäre und dass ich aufpassen soll, dass es kein Betrug ist und so. Dachte ich erstmal, gut, klickst du erstmal weg. Aber dann kam diese Warnung noch 2-3 Mal und dann dachte ich, okay, rufst du mal lieber Booking an, um dich da ja eine Rückversicherung zu holen. Und die haben dann den entsprechenden Anbieter angerufen, haben das wohl verifiziert und haben mich wieder zurückgerufen, meinten, dass wir, okay, ich soll das Geld überweisen, habe ich gemacht. Die haben auch noch Daten von meinem Auto abgefragt und wegen dem Parkplatz und sowas. Und 2 Tage später wurde die Buchung dann storniert. Das Listing war weg. Ich habe dann bei Booking.com angerufen und die meinten, ja, leider ist das wohl ein Betrug gewesen. Ja. Also echt super krass. War echt nicht so offensichtlich.
Das war das Einzige, was Booking.com dazu gesagt hat. Ja, tut uns leid. Nee.
Ja, erstmal schon, aber dadurch, dass ich halt mir diese Rückversicherung durch Booking.com geholt habe, habe ich das Geld wieder zurückbekommen. Das war allerdings kein leichter Prozess. Also hätte ich das nicht gemacht, hätten die sagen können, ja gut, ihre Bank hat ja gesagt, dass es ein Scam ist, also warum überweisen sie das Geld? Aber da muss man echt höllisch vorsichtig sein. Ich meine, ich überlege gerade, wenn irgendwie eine Familie, weiß ich nicht, 2 Wochen Urlaub oder so über Booking buchen, dann ist das ein Betrug und dann rennt man Wochen hinter diesem Geld her. Aber das kann echt schon ziemlich viel versauen, würde ich sagen.
Wann ist dir das passiert?
Ungefähr 4 Wochen.
Okay, ich habe nämlich, jetzt sind wir, eine ganz interessante Geschichte, Booking.com ist mein größter Posten in meinem Aktienportfolio, da kommen wir vielleicht ja auch noch dazu. Und die haben tatsächlich vor kurzem einen sehr deutlichen, krassen Einbruch gehabt. Und dann habe ich mich gefragt, was ist los? Und tatsächlich kam da auf, dass es Betrugsmaschen über Booking.com gibt. Und deswegen natürlich die Reputation dieser Plattform sinkt. Und ich gehe mal davon aus, dass die da kräftig was dagegen arbeiten und irgendwelche Sicherheitsmechanismen einziehen. Sonst wird's tatsächlich prekär. Mhm. Also du bist da wohl nicht der Einzige. Da scheint sich wohl ein paar so richtig drauf eingeschossen zu haben. Da haben da eine gewisse Lücke gefunden.
Ja, scheinbar kann man sein Listing da so hochladen und sogar die Bewertung fälschen. Ich meine, das war jetzt auch kein super neues Listing. Ich habe es auch schon mal von Airbnb gehört. Booking war mir jetzt neu. Im Rückblick muss ich aber sagen, es gab noch ein paar mehr Warnzeichen. Und zwar hat die Dame gesagt, die mich da angeschrieben hat, dass ich die die Überweisung auf jeden Fall noch heute am Tag der Buchung tätigen soll, um halt die Buchung zu verifizieren. Ich habe mir erstmal nichts bei gedacht, aber jetzt im Rückblick, da hat sie natürlich Druck gemacht. Dann die Warnung von Revolut, gut, habe ich gesagt. Dann hatte ich ein schlechtes Bauchgefühl aufgrund der Lage, weil das relativ nah an einem populären touristischen Ort war. Und ich dachte, dafür ist es aber ganz schön günstig. Und dann hat mir noch meine Frau gesagt, ich sollte mal auf die Fotos schauen. Da sind ja zwei Küchen drauf. Habe ich drauf geguckt und dachte, ja, gut, das sind wahrscheinlich zwei Apartments im gleichen Gebäude und das sind deswegen zwei unterschiedliche Küchen. Aber es gab so Kleinigkeiten, auf die ich nicht geachtet habe, die mir jetzt im Rückblick doch irgendwie hätten komisch vorkommen müssen. Also da habe ich auf jeden Fall ein bisschen was gelernt. Ja.
Zahlt man ja auch, kann man ja auch bei Überbooking direkt bezahlen. Also ich meine, ich habe jetzt bisher nur Hotels gebucht und da habe ich dann immer entweder im Hotel bezahlt oder Booking hat die Kreditkarte halt genutzt.
Das kommt immer drauf an, auf den Anbieter. Also du musst, glaube ich, deine Kreditkarte immer als Sicherung einfach hinterlegen. Ja. Aber ich hatte es jetzt in Argentinien, als ich da war, jetzt auch, glaube ich, bei fast allen Apartments, das ich vorher bezahlt habe, ein paar Tage vorher. Auch per Vorkasse, per Überweisung, war gar kein Problem. Aber
ja, dass das für die kein Problem ist, verstehe ich. Aber ich meine, mit Kreditkarte kann man immer die Kohle zurückfordern. Deswegen mit Überweisung wäre ich auch nervös, glaube ich, bei sowas.
Genau, das war auch noch eine Sache bei Revolut. Da kann man nämlich versuchen, die Überweisung zurückzuholen. Hat natürlich nicht funktioniert. Aber ja, das wäre auch nochmal eine Möglichkeit, dass man halt versucht, dann über die Bank das zurückzuholen. Aber das wird halt schwierig, wenn es einmal raus ist.
Ja, Überweisung ist eigentlich, glaube ich, kaum eine Chance, ne?
Ich glaube, in manchen Fällen geht das schon, aber dann müssen halt die Banken irgendwie untereinander zusammenarbeiten und wenn die das Geld dann auf der anderen Seite schon abgehoben haben, dann ist wahrscheinlich sowieso zu spät. Ja. Ja, genau. Das war ja ein kleines Learning von mir und vielleicht auch ganz interessant, dass wie sehr man auch beim P2P-Bereich aufpassen muss, dass man ja seine Zwei-Faktor-Authentifizierung nutzt, dass man misstrauisch ist, wenn man irgendwelche E-Mails bekommt von irgendwelchen Adressen, die nicht zur Plattform gehören. Das hängt ja irgendwie alles ein bisschen zusammen. Also die Betrugsmaschen, die werden immer ausgefeilter. Gerade jetzt im KI-Zeitalter muss man wirklich, wirklich höllisch aufpassen.
So viel zum Thema Verbraucherschutz, ne?
Genau. Thomas Beutler wäre jetzt stolz auf uns, wenn er mithört.
Stimmt, größer Thomas. Dann lass uns mal zurück zu den Plattformen kommen. Da gibt es nämlich auch eine Neuigkeit heute, eine große, wie eine Bombe eingeschlagen ist.
Ja, genau. Also wenn Zuhörer das hier hören, ist wahrscheinlich schon alter Tobak. Aber Bondora hat heute angekündigt, die Zinsen auf 6% zu senken. Also jetzt nach 7 Jahren nach Erscheinen von Bondora Go and Grow senkt man die Zinsen. Hätte ich nicht erwartet. Also ich wusste schon tatsächlich ein paar Tage vorher, aber ich hätte es nicht erwartet, dass sie es machen. Weil ja der Konkurrent Smart Saver, der hat ja vor kurzem erhöht. Aber natürlich gegen die Fixierung der Gelder. Und bei Bondora kann man halt immer noch liquide abheben. Aber gleichzeitig, was viele vergessen, fällt auch das ungeliebte Go and Grow Unlimited weg. Und die steigen natürlich jetzt von 4% Rendite auf 6%. Klar, wir sehen immer nur unsere 6,75%, die wir verlieren, aber andere sind halt happy. Und ja, unsere Anlegerschaft in der Community, die bildet halt nicht das ab, was wir bei Bondora sehen. Das sind ja 270.000 Anleger mittlerweile. Und wir haben in unserer Community, weiß nicht, 1.700, von denen viele auch gar nicht aktiv sind. Ja. Ja gut, also man sagt mir auf jeden Fall, dass man das macht, um das Produkt noch simpler zu machen. Also viele Anleger kamen nicht.
Hey, komm, das ist ein Witz, oder?
Noch das weiß ich gar nicht.
Zu machen.
Aber viele Anleger, die kamen mit den beiden Produkten nicht so klar. Und wenn man mal ein bisschen zurückblickt, so aufs letzte Jahr, das war wirklich das komplette Chaos zwischen diesen beiden Produkten. Immer funktionierte irgendwas nicht. Es war unklar, wann die Regelung gilt. Ja. Ja, jetzt haben sie sich halt auf eine glatte Zahl geeinigt. Ich habe natürlich auch gefragt, gut, dann hätte er natürlich auch 7% nehmen können. Aber gut, das wäre natürlich, wenn man jetzt bedenkt, dass sie auch noch das Go and Grow Unlimited hatten zu 4%, da wäre es natürlich schon ein 3% Sprung und ich weiß jetzt nicht, wie viele das dann am Ende wirklich genutzt haben. Es könnte durchaus dann ein bisschen teurer für sie sein, wenn man dann halt wirklich mit allen auf 7 geht, statt auf 6.
Bondora gibt es keine Aktien, gell, in die man investieren kann?
Nee, da gibt es halt nur die Geschäftsberichte.
Nee, aber tada, da bin ich wieder dabei. Bondora ist meine größte P2P-Position.
Ja, ist ja bei mir genauso im Bereich P2P, dass es die größte Position ist. Ich meine, wer bei Bondora anlegt, der macht das ja generell auch nicht unbedingt wegen den Zinsen, sondern wegen der Liquidität. Und viele werden jetzt, das glaube ich, klar, bei uns wird es total negativ aufgenommen. Ich habe heute gesehen irgendwie 250 Nachrichten im Telegram-Chat dazu. Und bei der Umfrage ist ja auch rausgekommen, dass viele ihr Geld abziehen wollen. Aber ich glaube, Bondora wird das nicht interessieren. Und ich mache auch ganz normal so weiter. Also ich bin ja eh im Abzug, aber ich werde jetzt nicht schnell jetzt in Panik die Plattform verlassen oder so. Aber ja, würde mich mal interessieren, was ihr da macht. Ich glaube, Thomas, du hast ja nur eine kleinere Position da, wenn überhaupt, oder?
Nee, ich habe noch ein paar, ich glaube 9K oder so. Also ich ziehe aber ab, weil du erinnerst dich vielleicht dran, ich habe es dir schon mal erzählt, also ich ziehe ab, weil ich auch meine Finanzamtrücklagen da drauf liegen habe und die sind jetzt demnächst fällig. Von daher kommt mir das super gelegen.
Ah ja.
Also ich ziehe ab und werde aber auch nicht mehr so aufstocken wie bisher, weil die Liquidität, die kriege ich auch anders hin. Und wir waren ja die 6,75% schon irgendwie ein Dorn im Auge. Das ist halt jetzt so gewachsen über die letzten Jahre. Und dann nutze ich das aber und baue es nicht mehr auf, sondern ich habe genug andere Optionen, wo ich ähnliche Liquidität dann trotzdem hinkriegen würde. Also 6%, das kann man auch erreichen über Mintos, Zweitmarkt oder sonstige Konstrukte.
Ja, 6% kannst du auch ganz normal in relativ stabilen Fonds oder sowas erreichen. Dafür brauchst du eigentlich nicht Bundorog und Grow, wenn man ehrlich ist.
Stimmt, ja. Das kannst du so machen und kannst dann die dann wieder verkaufen. Gut, dann hast du halt wieder Dollar meistens, weiß ich mal, so hoch ausschüttende Sachen. Ein Euro gibt's halt doch nicht.
Nee. Aber es ist halt auch einfach, Bondora ist halt super einfach. Und du nutzt es ja auch als Tagesgeldersatz quasi für deine Steuerrücklagen. Und ich meine, Monefit Smart Save ist ja ähnlich. Und da werben sie ja sogar damit, von wegen hier kannst du auch für dein Haus ansparen und so. Gar kein Problem, machen wir alles.
Ja, klar. Kann man machen, ne?
Einfach für ein paar Jahre festlegen, bis man es dann wirklich braucht. Also das ist schon echt krass. Also das Thema Risiko sehen die auf jeden Fall nicht. Klar, warum auch?
Das haben ja die mit 4% auch nicht gesehen anscheinend. Also ich meine, das erklärt sich mir nicht, wie man mit 4% bei Bondora anlegen kann, mit wirklich größeren Beträgen. Das erschließt sich einfach nicht, was da das Risiko passend ist.
Tja, aber scheinbar haben es ja doch recht viele genutzt.
Anscheinend, ja. Also doch Tagesgeld größer an Felix, ne? Für viele fühlt sich's wohl so an und wie Tagesgeld und die behandelt so und ja.
Ich denke auch, wenn ich die Werbeanzeigen so im Internet sehe von Bondora, wird da eine Klientel angesprochen, die auf jeden Fall nicht in unserer B2B-Community zu finden ist. Von daher ist das, glaube ich, schon okay und das wird auch weiter erfolgreich sein. Aber ich bin mal gespannt auf den nächsten Geschäftsbericht, weil das dürfte natürlich auch sich ein bisschen ja in die ein oder andere Richtung für Bondora auswirken, was die Zahlen dann am Ende angeht. Mal gucken. Aber werden wir erst nächstes Jahr sehen.
Und Andreas, warum bist du bei Bondora so größer investiert? Was ist dein Thema?
Weil es tatsächlich einfach ist und ich bin noch aus der Zeit da, das vielleicht ein bisschen als Kritik formuliert, dass Bondora jetzt irgendwas einfach gemacht hätte. Also ich bin noch aus der Zeit bei Bondora drauf, wo man Unlimited einzahlen und abheben konnte zu 6,75%.
Das waren noch Zeiten.
Diese ganzen Geschichten mit, man darf nur noch so viel im Monat und nur noch so viel, das kam alles später. Und das haben sie jetzt wieder aufgehoben und die Zinsen gesenkt. Ja, aber warum habe ich da am meisten? Hui, wenn ich das irgendwie erklären könnte. Es ist eine gewisse, ja, tatsächlich ein Gefühl, dass man sich da weniger Gedanken machen muss als bei anderen Plattformen. Eine gewisse Diversifizierung will ich ja haben. Also das schnelle Geld runter ist es definitiv nicht. Dafür ist es zu viel. So viel Geld brauche ich nicht auf einen Schlag. Mhm. Es kommt einfach jeden Monat, sag mal, genügend rein. Und wenn ich mir die Rendite angucke, die ich bei anderen zusammen mir eingebrockt habe, hui, da muss ich sagen, da ist manchmal Bondora Go & Co. vielleicht sogar noch besser, als was ich selber in der Lage bin. Also
ziehst du dann monatlich ab oder lässt es einfach weiterlaufen, die Zinsen?
Ich bin jetzt, da sind wir ja auch dann schon ein bisschen in dem Thema, dass ich nicht mehr der Ansparer bin, der Große, sondern jetzt eigentlich tatsächlich Geld brauche. Mhm. Ich ziehe nicht unbedingt monatlich ab, aber tatsächlich packe ich immer mal wieder, manchmal, wenn was sich anspart, packe ich auch mal was drauf wieder und nehme aber dann auch wieder runter. Im Wesentlichen hat sich jetzt im letzten Jahr, sagen wir mal, plus minus null ergeben und es wird aber in Zukunft so sein, einfach weil andere Geldquellen, die sich noch aus dem Übergang Arbeit Privatier ergeben haben, jetzt einfach aufgebraucht sind, dass ich mehr und mehr tatsächlich sowohl die Zinsen brauche, aber dann auch sagen muss, wenn dann mal wieder vierteljährlich die Steuervorauszahlung fällig ist, dann muss halt dann Bondora unter anderem auch dran glauben, sozusagen. Und dann wird ein bisschen was weggenommen, ja.
Spannend, okay. Bist du also der Erste, der hier auch sein Kapital verzehren will?
Wollen?
Müssen. Es ist ja, aber das so geplant ist, hat, genau.
Am Ende ist es einfach so, ja. Wenn ich weiterhin so sorglos als Privatier vor mich hin blubbern will, dann muss ja irgendwo die Kohle reinkommen. Und tatsächlich ist bei mir, bin ich vielleicht in der Phase, in der sich andere, das Gros der Community ist mal 20 Jahre jünger als ich, die dann sagen, die wollen irgendwann mal dahin kommen, wahrscheinlich deutlich früher als ich, wenn sie den Weg weiter so beschreiten. Ich habe den Weg und ich muss auch sagen, dass eben noch eine eine ganze Reihe an Möglichkeiten dann auch erst noch kommen. Meine Lebensversicherung wird erst nächstes Jahr fällig, die ist allerdings eigentlich schon im Kredit fürs Haus weg. Dann ist aber irgendwann der Hauskredit weg. Die Zahlungen für die Lebensversicherung fallen dann auch weg. Also tatsächlich gibt es noch ein paar Punkte, wo ich sage, okay, da kann mein Einkommen, wird sich noch steigern. Aber mindestens bis zu dem Punkt ist es so, dass ich auch irgendwoher außer Miete und Dividenden eben auch aus Zinsen und wenn es dann nicht reicht, aus der Substanz selbst leben muss, will.
Okay. Jetzt sind wir ja schon ein Stück vorgesprungen. Vielleicht müssen wir noch ein Stück zurückspringen und wirklich sich dann mal, dass du dich mal vorstellst, Andreas. Also ich glaube, die meisten Hörer haben jetzt schon rausgehört, dass du nicht mehr der Allerjüngste bist. Aber fang mal von vorne an, oder?
Ja, genau. Also tatsächlich, vielleicht haben es manche auch schon am Sprechen erlebt, stamme ich ursprünglich aus Schwaben, in der Nähe von Stuttgart und bin mit 18 Jahren in eine Ausbildung zur BASF gegangen und bin also dann in der Pfalz gelandet, im Raum Mannheim-Ludwigshafen. Die BASF selbst ist nur Ludwigshafen. Ich habe mal in Mannheim gewohnt, mal in Limburger Hof. Jetzt wohne ich wieder in Ludwigshafen, wo ich auch schon mehreren Orten gewohnt habe. Ich bin inzwischen 63 Jahre, Arbeiterkind, Realschule, wie gesagt, dann Ausbildung, zweiter Bildungsweg, wie es damals hieß, ins Fachhochschulstudium, Informatiker geworden, verheiratet, habe aber keine Kinder.
Du hast dann dich früh pensionieren lassen oder ist das, was war so der Weg? Abfindungsprogramm.
Ich war nur kurze Zeit angestellt. Ich bin seit etwa 1992 im Bereich Microsoft Office, an Office Professional, war ab dieser Zeit selbstständig, also freiberuflich tätig und seit 2020, also ist dann so, dass ich als Freiberufler kann ich ja sagen, wie viel ich arbeite, ob und ob nicht. Insofern ist das natürlich keine frühe Verrentung, sondern es ist einfach der Übergang vom Tun zum Nichtstun. Etwa 2020 bin ich etwa zu 90% Privatier. Ich bevorzuge dieses schöne Wort.
Das klingt gut, ja.
Finde ich auch, was durch das Erbe meiner Eltern, die 2018 leider relativ kurz hintereinander verstorben sind, ein bisschen überraschend, aber doch nicht alt geworden, konnte ich dann aber das Privatier-Dasein dann doch 6 Jahre früher, als ich es angestrebt hatte, in Anspruch nehmen. Und vielleicht merkt man dann auch so ein bisschen meine Tendenz, dass ich gerne dann schon nichts mache, wenn es gerade so reicht. Also tatsächlich gibt es ja welche, die sagen, naja, eigentlich müsste ich nicht mehr arbeiten, aber und ich gehöre eher zu der Sorte, das sagt, hey, es reicht eigentlich, ich müsste jetzt nicht mehr ins Geschäftsleben, ich kann einfach mal gucken, was es sonst noch so gibt. Und dann habe ich das auch gemacht. Das heißt aber, ich habe nicht wirklich viel mehr als ein normales, gutes Angestelltengehalt, von dem man gut leben kann, wo man sich nicht Gedanken machen muss, irgendein Sonderangebot zuzugreifen, sondern wo man einfach reingeht und das in Warenkorb legt, was einem gerade passt. Aber es ist auch kein überbordender Luxus da. Den kann ich mir nicht leisten.
Und du hast ja quasi dann mal irgendwann einen Plan gemacht mit Anfang 60, was du wirst 100, deine Frau, was brauchen wir? Ja. Und dann durch die 40 Jahre geteilt und bis Inflation draufgerechnet, so oder wie bist du vorgegangen?
Tatsächlich ist mein Sicherheitsbedürfnis dann doch höher. Ich hab eigentlich ein Unendlichkeitsplan. Das heißt also, ich kann tatsächlich dieses Einkommen, das jetzt so läuft, wenn sich da nichts massiv ändert, dann sollte ich davon beliebig lange leben können. Ich muss vielleicht das ein oder andere Mal aufzehren ein bisschen, dann gehe ich aber davon aus, dass dann vielleicht auch sich in irgendeiner anderen Art der Assets, die ja sehr breit bei mir gestreut sind, vielleicht wieder was verbessert. Klar, Unendlichkeit ist ein großes Wort. Sag mal einfach so, es wird sicherlich auch 60 oder 80 Jahre reichen. weil zum Schluss wird dann einfach die Immobilie verkauft und verlebt.
Okay.
Und das ist sozusagen die allerletzte Hürde. Ich wollte jetzt nicht Brandmauer sagen, das ist jetzt gerade so ein bisschen besonders drin.
Last line of defense, genau, ja.
Oh ja, das hört sich schön an, ja.
Das ist sehr gut, sehr gut. Schön.
Aber jetzt hast du ja keine Kinder. Das heißt, wenn du jetzt das Vermögen, wenn du es nicht verzehren musst, dann muss das ja irgendwer danach bekommen. Wie hast du das geregelt? Kriegt das dann deine Frau? Ist sie, oder wie hast du das gemacht? Oder spendest du das? Oder?
Wenn mich meine Frau natürlich, wenn wir uns in irgendeiner Weise überleben sollten, ist selbstverständlich das auch erstmal auf Gegenseitigkeit. Und für einen danach, sag mal, ich leiste mir trotz 63 Jahren den Luxus, darüber noch nicht nachzudenken. Ich bin seit mindestens 20 Jahren bin ich doch der Optimist, der sagt, liebe Leute von der Biologieforschung, könntet ihr nicht ein bisschen schneller vorwärts kommen mit der Altersforschung? Muss ich wirklich zu der Generation gehören, die irgendwie mit 80, 90 da abnippelt? Könnt ihr nicht ein bisschen in die Gänge kommen? Ich bin immer noch der Hoffnung. Ihr wisst ja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Also ich hoffe tatsächlich, dass da in den nächsten 10, 20 Jahren massiv nochmal Fortschritte gemacht werden und man vielleicht tatsächlich 90, 100 Jahre relativ problemlos alt werden kann.
Ich glaube, das ist der wesentliche Punkt, oder? Also, dass man älter oder dass wir alle älter werden, ja. Aber die Frage ist halt, können wir es dann auch noch was mit anfangen, ne, mit den letzten 10 Jahren?
Ja, das meine ich natürlich selbstverständlich. Es geht nicht darum, biologisch am Leben zu sein, im Bett zu liegen, an irgendeinem Tropf, sondern das meint tatsächlich aktiv am Leben teilzuhaben, sicherlich mit Einschränkungen.
Da hätte ich vielleicht noch eine Idee für dich, also du, was du natürlich machen kannst. Also wenn, nehmen wir mal an, du überlebst jetzt deine Frau und hast dann viel zu viel Geld und weißt nicht, wohin damit, dann könntest du dein Gehirn einfrieren lassen. Das geht ja heutzutage schon. Keine Ahnung, wie viel das kostet, aber ist auf jeden Fall nicht günstig. Und dann könntest du schauen, vielleicht wird dein Gehirn später irgendwo wieder eingesetzt und dann kannst du doch mal von vorne anfangen.
Auch das gehört zu den Planungen, dass ich zum Schluss sage, ja, vielleicht nehme ich einen Teil dessen, was dann tatsächlich am Ende übrig ist und gehe den Weg. Ich möchte mir das ziemlich, ziemlich offen lassen, wobei ich persönlich glaube, dass es wahrscheinlicher ist, dass bis in 10 Jahren, sagen wir mal, wenn sich eine KI bei dir einnistet, im Sinne von sie ist Teil deines Lebens, so wie heute ein Rechner oder ähnliches, dass die in der Lage wäre, sich innerhalb von mehreren Jahren sehr, sehr stark an deine Persönlichkeit anzunähern. Vielleicht ist das auch eine Möglichkeit. Also ich bin jemand, typischer Boomer, 70er Jahre, Aufbruchstimmung, Zukunft, Fortschritt, es geht weiter, es kommen unheimliche Entwicklungen, Erfindungen auf uns zu, von denen bisher noch keiner geträumt hätte. Und tatsächlich ist es ja irgendwie auch so, wenn man dran denkt, ich habe meinen Schulabschluss ohne Taschenrechner gemacht, weil es den nicht gab. Und heute haben wir, es ist einfach viel passiert.
Ja.
Und heute haben wir ein Tablet, das war vielleicht die ganze Rechenleistung eines Großkonzerns darstellt zu der Zeit. Insofern bin ich so gepolt und ich denke immer noch so.
Das ist doch schön, weil es
nach wie vor was passiert.
Es gibt viele Boomer, die nicht so denken. Das weiß ich aus meinem Arbeitskollegenumfeld. Die sehen eher den Untergang vor uns. Aber wir bleiben hier ja auch positiv. Also zumindest mal der Lars bleibt immer positiv.
Immer.
Dann lass uns doch mal rübergehen, so wie du dich jetzt so aufgestellt hast, investmentseitig, oder? Also was du so, wie du das grob aufgeteilt hast, das Ganze für dich.
Also tatsächlich bilden die Immobilien. Das ist inzwischen ein Eigenheim und ein Mietshaus bildet etwa die Hälfte.
Mhm.
Beim Eigenheim ist vielleicht die nette Sache zu sagen, da habe ich eine Hypothek drauf, also ich bezahle jetzt noch ab. Auch das muss ich natürlich irgendwo monatlich stemmen, könnte eventuell aus den Rücklagen stammen. Das ist aber gar kein Problem.
Hast du dann die Hypothek ganz lang laufen gehabt oder wie lang lief die Hypothek? Oder hast du es erst spät gekauft, dass die Immobilie, oder dass du noch 8 Jahre läuft?
Ja, tatsächlich wohnen wir hier erst seit 2021. Das hat sich erst in dieser Zeit ergeben, was natürlich auch am Ende eine Folge des Erbes war, aber auch eine Folge davon, dass meine Frau durch eine durch eine Fußverletzung diese erlitten hat. Wir waren vor dem vierten Stock ohne Aufzug und das ließ sich nicht mehr darstellen. Wir waren irgendwie gezwungen umzuziehen. Und da haben wir dann alles zusammengelegt und haben dann gesagt, okay, wir versuchen es mit dem Eigenheim. Und deswegen, die Hypothek war 10 Jahre auf 10 Jahre fest. Danach ist getilgt und die habe ich bekommen zu, kann man jetzt fast schon nicht mehr sagen, 0,7%.
Ja, okay, das ist geschenktes
Geld. Und da
war es
natürlich, genau. Und da war es natürlich klar, dass ich sozusagen sage, jetzt mal ganz grob gesagt, hey, das Geld lege ich lieber genau in der vollen Höhe zu Bondora Go & Grow, krieg 6,75% und zahle 0,7%. Ja.
Solange es gut geht, ja, klar.
Solange es gut geht, klar. Und den Versuch habe ich gewagt. Ja, es war jetzt eine vereinfachte Darstellung, aber ganz einfach, dass ich gesagt habe, ich löse jetzt nicht Aktienpositionen auf, ich vermindere nicht mein Engagement massiv in P2P und versuche das Ganze direkt zu bezahlen, sondern mache es tatsächlich in der Weise, dass ich diesen Zinsvorteil versuche mitzunehmen. Vielleicht haben wir ja ein weiteres P2P-Café in 8 Jahren, dann können wir drüber reden, wie es gelaufen ist damals von heute. Aber selbst, also auch das gilt nach wie vor, sollte Bondora zum Beispiel jetzt als Möglichkeit morgen die Insolvenz anwenden, das wären bittere Tränen, aber ich wäre nicht bankrott. Also keine einzelne Assetklasse schafft es, mich bankrott zu machen. Die schafft mich in erhebliche finanzielle Schwierigkeiten zu bringen und ich müsste vielleicht meinen Lebensstil anpassen, aber bankrott bin ich nicht.
Das heißt, du hast nämlich auch noch einen größeren Teil in klassischen Wertpapieren und Fonds sind für dich so,
und Fonds?
Wie man es früher, du als Kind der 70er, 80er, so echte Fonds mit Aufgabeaufschlag oder ETFs?
Ja, teilweise, wobei die Fonds wirklich die kleinere Rolle spielen. Das allermeiste sind Wertpapiere insgesamt. Wir hatten also jetzt das Eigenheim und das Mietshaus mit 50%. Mhm. Vielleicht noch ein Wort zum Eigenheim, warum ich das zum
Kapital zähle.
Zum Kapital zähle, da gibt es ja auch oft genau Diskussionen. Es gibt genügend Angebote am Markt, wo man das Eigenheim zu mindestens 50% belasten könnte. Nennt sich irgendwie Teilverkauf. Jeder hat da ein schönes Passwort dafür gefunden. Und da kriegst du richtig Geld. Da kriegst du wirklich die 50% der geschätzten Summe, kriegst du raus. Musst dann natürlich monatlich eine Art Miete zurückzahlen. Mhm. Übrigens, jetzt mal durchgerechnet, wenn du das 30 Jahre machst, dann hast du das halbe Haus los und trotzdem so viel bezahlt, wie du bekommen hast. Also das ist sicherlich nichts für eine lange Zeit. Aber am Ende kann man einfach sagen, wenn es drauf ankommt, ist auch das Eigenheim etwas, was ich liquidieren kann. Und wenn es gut kommt, sogar ohne ausziehen zu müssen. Deswegen zähle ich's.
Wenn man, so wie du, in prosperierende Ecke wohnt, ne? Wenn man vielleicht irgendwo im Odenwald ein kleines Häuschen hat, dann sieht es schon anders aus.
Einverstanden. Aber das ist klar. Ja, ich wohne in Ludwigshafen in der Stadt, in einem der Stadtteile. Insofern mache ich mir darum keine Gedanken, ja. Tatsächlich.
Ah. Willst du noch was zum Mietshaus erzählen?
Das ist ein kleines, älteres Haus. Da sind 240 Quadratmeter zu vermieten. Das ist wirklich wenig. Kleine Wohnungen, die allerdings tatsächlich sehr begehrt sind. Ich habe Mieter drin, die seit langer Zeit nicht gewechselt haben. Ich habe dieses Mietshaus, das war praktisch eben der Punkt, das war das Erbe, das ich bekommen habe. Und das war dann auch der Punkt, wo ich sagen konnte, okay, jetzt kann ich Mieteinnahmen plus andere Einnahmen gegenüber Arbeitsgeld tauschen und kann mich zurückziehen. Ja. Und das Mietshaus, das wäre also auch das, klar, das zählt natürlich zu den Assets, auch das wäre im Zweifelsfall zu veräußern.
Ja, klar, das ist dann auch leichter zu veräußern als Eigenheim, ne?
Genau, das sogar noch. Denn insofern also deswegen von der Wertigkeit her, wenn ich es einfach mal so zusammenrechne, macht das also die Hälfte aus. Meine Wertpapiere, die einen großen Teil aus der Zeit stammen, als ich damit angefangen habe, 1995 rum, habe ich die meisten davon noch. Und da geht es um Einzelwerte in allermeisten Fällen. Und die Fonds spielen eher eine geringere Rolle. Das sind dann zusammen über den Daumen 25%. P2P sind 15%. Was aber, wenn man jetzt Eigenheimwertpapiere nimmt, dann mal ziemlich leicht abschätzen kann, dass das trotzdem ein sechsstelliger Betrag ist, von dem wir da reden. Klar. Und das heißt, genau, das heißt also, wir reden da nicht über Dinge, wo man sagt, naja, kann man hier 5.000 oder 10.000 verlieren? Nein, wenn das alles hops geht, dann ist es schon mehr. Auf der anderen Seite, ja, wenn ich monatlich, ich sag mal, 100 Euro an Zinsen kriege, ob ich die 100 Euro habe oder nicht habe, ich sage es jetzt mal zu hart, als Privatier interessiert das nicht. Das ist zu wenig. Mhm. Wenn du davon leben willst, müssen schon Hunderte reinkommen. Da muss schon was fließen.
Es müssen mehr wie 100 sein, es müssen schon Tausende sein, ne? Die so im Monat reinkommen, wie bei jedem Angestellten.
Ganz genau.
Also, ja, klar. Kann man sich auch gucken auf sein Gehaltszettel und sich überlegen, was dann an, wenn du hast deine Krankenkasse, die du selber zahlen musst, deine Frau wahrscheinlich auch, kommt dir was zusammen.
Aber Andreas, könntest du denn, du hast ja gesagt, du bist 90% Privatier. Wenn jetzt irgendwas bei dir schief läuft, könntest du dann deine Arbeit auch wieder erhöhen? Nehmen wir an, die anderen 10% sind Arbeit.
Ja, aber was soll denn schief gehen bei 90%? Ich mache kurz noch die 100% sozusagen fertig. Wir waren gerade bei P2P, was etwa 15% sind, dann Kryptos 5%. Und irgendwelche Rücklagen, irgendwelche Sachen, die auf Konten liegen, auf Konten, die zu den Wertpapierteilen gehören und Cash sind 5%.
Du hast ja erzählt uns jetzt hier, du brauchst ordentlich Zinsen, damit sich das lohnt. Ist es dann der Grund für dich gewesen, weshalb du in die P2P-Asset-Klasse investiert hast oder gab es da noch ein bisschen mehr für dich als Einstiegspunkt?
Der Einstieg, der war bevor ich Privatier war. Und das war ein reiner Versuch. Ich habe mir da noch nicht Gedanken gemacht, wie viel das tragen könnte. Da war noch der Gedanke, ein Aufbau, ein mehr Vermögen zu schaffen und das einfach in kürzerer Zeit durch höhere Zinsen. Es war sehr spannend. Gekommen bin ich zu dem Thema P2P etwa 2015. Da habe ich so die ersten Berichte über Leute gelesen, die von passivem Einkommen leben. Das nennt sich ja im Deutschen die Frugalisten. Und das war für mich ein Gedanke, den ich schlichtweg nie hatte. Für mich war bis da lang mein Aktienpaket eher der typische Casino-Gedanke. Es wird schon steigen mit den Kursen, mit den Wertpapierkursen. Und irgendwann bin ich dann natürlich weil das ja steigt wie blöd, bin ich Millionär und dann kann ich davon leben. Aber von Einkünften hatte ich einfach nicht dran gedacht. Und dann bin ich natürlich über verschiedene Podcasts verschiedener Leute, bin ich auch auf Lars und auf dich gestoßen, Thomas, und hab dann 2018 den ersten Schritt gewagt in Richtung Mintos. Bin bei Mintos eingestiegen und relativ kurz darauf auch bei Estate Guru und bei Bondora.
Und Mintos bist du aber immer noch dabei, oder?
Ja, tatsächlich bin ich immer noch dabei. Natürlich auch alle Dinge mitgemacht. Im Moment ist da eine erhebliche Summe liegt da im Feuer, die vielleicht irgendwann mal in irgendeiner Weise zurückschaffen. Tatsächlich kann ich aber sagen, weil ich einfach weiter dabei geblieben bin, haben sich meine Zinsen inzwischen seit dieser Zeit auf eine Summe angehäuft, die vor Steuern den jetzt im Moment im Feuer liegenden Teil überdeckt. Also gut. Ich würde da nicht negativ rauskommen, wenn aber es ist anzunehmen, dass natürlich auch immer mal was anderes schief läuft, wie jetzt die Südafrikaner, die neu dazugekommen sind, die ich natürlich auch mit dabei habe. Insofern klar. Ja.
Ja.
Aber die Zinsen, ich erhöhe Mintos nicht mehr. Ich habe es auch tatsächlich schon vom Höchststand reduziert. Also auch da nehme ich die Zinsen raus, vielleicht aber auch mal ein Tausender extra, wenn ich es brauche, sodass ein bisschen weniger ist. Und probiere aber auch alles aus, was Mintos so anbietet.
Ist aber nicht deine größte Plattform, wie wir ja schon im Vorgespräch oder im Vorher erahnen konnten. Genau,
meine zweitgrößte, ja, tatsächlich.
Die größte ist Bondora, ne?
Und größte ist Bondora.
Nimmst du da auch die Zinsen raus? Wir hatten es kurz davon, oder?
Im Prinzip ja. Mhm. Es hat sich also gegenüber letztem Jahr nicht groß verändert. Ich habe auch kein weiteres Ziel in der Richtung gehabt. Ich schiebe gern mal ein bisschen was hin. Wenn irgendwas gerade nicht gebraucht wird, schiebe ich es hin, ziehe es dann aber wieder ab. Tendenziell wird sich das aber auch weiter verringern. Und das heißt also, sowohl Zinsen wie eventuell auch mit der Anlage, als auch bei der Anlage könnte ich gerne nochmal, um einfach mal eine Größenordnung zu nennen, könnte ich auch noch 10.000 runtergehen und dann liegt immer noch viel Geld dort.
Okay, aber das heißt für dich schon, dass du das bewusst in Kauf nimmst, dass du da Rendite liegen lässt, vielleicht ein Stück weit, ne? Mit der vermeintlichen Sicherheit, dass Bondora halt bisher ja immer gezahlt hat.
Ja, wobei es eben sich gezeigt hat, dass das, was ich selber gemacht habe, wo ich gedacht habe, da hänge ich mich dahinter, da kümmere ich mich drum, das war eher semi-erfolgreich, wie es so schön neudeutsch heißt. Also ich bewundere da dich und den Lars, der wirklich dann sagt, okay, ich probiere die Plattform aus, ich nehme den Cashback mit, ich hänge da mal mit einem Tausender rein. Ah, vor ein paar Jahren hätte ich vielleicht noch das ein oder andere mitgemacht. Inzwischen ist mir's einfach egal.
Das heutige P2P-Café wird gesponsert von Wireinvest. Die lettische P2P-Plattform, die existiert schon seit 2016, ist reguliert und bietet Asset-Backed Securities aus den Ländern Lettland, Schweden, Tschechien und Rumänien an. Investoren der Plattform Wireinvest haben bis heute noch keinen Kapitalverlust erlitten. Ich selbst bin schon seit dem Start dabei und die Plattform ist seit jeher in meinem Portfolio gesetzt. Die aktuellen Konditionen, die sind äußerst attraktiv. Momentan bekommt ihr problemlos 13% Rendite und könnt wahlweise per klassischem Autoinvest oder vorgefertigten Strategien investieren. Zudem hat die Plattform derzeit keinerlei Probleme, eure Gelder unterzubringen. Seid ihr noch nicht auf Wireinvest angemeldet, gibt es für alle Investoren noch 1% Cashback nach 90 Tagen über den Link in den Shownotes. Und nun zurück zum Peer-to-Peer-Café.
Auch da kann ich sagen, lieber eine Stunde nichts getan, als eine Stunde da rumgerödelt und dann vielleicht trotzdem ins Klo gegriffen. Ja. Tatsächlich, man könnte es auch so zusammenfassen und sagen, ja, man könnte mit meiner Summe wohl auch ein bisschen mehr verdienen an Zinsen, als ich es tatsächlich mache.
Und du hast ja auch ins Klo gegriffen, wenn wir uns die nächste Plattform angucken, oder?
Ja, das ist dann Estate Guru. Wenn das komplett ausfallen würde, da wären die Zinsen, das wäre durch die Zinsen nicht gedeckt. Wobei, jetzt redet man dann doch von Immobilien, also von Werten, die dagegen sind. Und wenn aber, sagen wir mal so, wenn die Hälfte ausfallen würde, dann würde es gerade die Zinsen gedeckt haben. Dann wär's ein jahrelanges, mühevolles 0-auf-0-Spiel.
Wenn wir dann noch die Inflation uns betrachten, dann ist es leider ja kein 0-auf-0-Spiel. Hast du dann viel Deutschland im Portfolio? Oder?
Natürlich. Das, womit ich in meinem gesamten Leben auch bei den Aktien nicht allzu gut gefahren bin. Ich hatte mal, wer sowas noch weiß, neuer Markt. Ich hatte auch mal eine Cargo-Lifter im Depot. Eigentlich habe ich sie immer noch, steht immer noch da, mit Null halt. Ne?
Hast du auch eine Lelio, oder? Die Technologie noch abgegradet, ne?
Ja, ich war da immer mein letzter Reinfall war eine Wasserstoffaktie, auch eine deutsche. Auch pleite.
Gab's da was?
Na okay. Gut, da gab's auch was. Na gut, da könnte ich sagen, okay, ich hab wenigstens dafür gesorgt, dass in Deutschland einige Leute ein schönes Gehalt gehabt haben. Eine Zeit lang.
So kann man es auch sehen. Okay, das heißt, Estate Guru hast relativ viel Deutschlandanteil, deswegen, ja, aber ich meine, da müssen wir schon, oder rechnest du wirklich mehr wie 50% kommt wieder zurück? Glaubst du das? Also jetzt, du hoffst natürlich, das hoffen wir ja alle, aber glaubst du es echt, dass das passiert?
Ich kenne den Zustand der Immobilien nicht. Ich weiß aber, dass in Deutschland, sagen wir, die Wohnungsnot nimmt zu, die Immobilien Preise steigen wieder. Die sind jetzt ein paar Jahre ein bisschen runtergegangen. Man könnte sagen, eine Übertreibung, die davor war, ist gerade mal aufgefangen. Wir haben immer noch Preise, die jetzt sind wie vielleicht vor 5 Jahren, 6 Jahren und sie ziehen wieder an, wenn eine Substanz da ist. Und das kann ich aber nicht beurteilen. Das kann ja auch sein, dass ein totaler, dass einfach gar nichts da ist, ne? Dass die Prospekte, die da sind, einfach schlicht nicht stimmen. Aber im anderen Fall hoffe ich, dass da noch was passiert. Aber es ist eben nicht nur Deutschland, es sind auch Immobilien wirklich aus dem gesamten Portfolio. Und
bei denen hoffe ich dann am meisten, dass am meisten kommt tatsächlich. Dass die haben sie auf den Heimatmarkt, haben sie ja relativ gut im Griff gehabt bisher, aber bei den Deutschen, ich meine, ja, ne, bei Immobilien, du weißt ja, Lage, ne? Das ist halt auch so ein genau. Punkt, wenn wir da hingucken, wo die alle waren, die Immobilien, puh.
Ja, die waren natürlich weit außerhalb, aber es könnte ja trotzdem sein, dass der Bedarf da an Immobilien steigt. Ich kann es nur hoffen. Wenn nicht, dann wird's da ein bisschen bitterer. Aber es sind auch Finnische.
Ja, Finnland war die ersten, wo man schon so wusste, dass man da ein bisschen aufpassen muss. Ja.
Aber bei SDK ist er mittlerweile durch die Bank weg. Nicht nur die beiden Länder, sondern durch die Bank weg. Überall ist ja die Ausfallrate recht hoch. Aber ich kann von mir mit Stolz sagen, dass ich mir nie ein Projekt im Detail angeschaut habe. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Wenn du auch so gemütlich bist, aber...
Ja, genau dasselbe. Ich habe es mir nicht angeguckt. Ich habe einfach ganz normal, da gibt es ein neues, also nimmt man Teil mit. Fertig, ein bisschen mehr bei den Deutschen, auch ganz klar. Ich war mir halt relativ sicher auch, dass Bondora Erfahrung hat im Zurückholen. Dass Estate Guru eine Erfahrung hat im Zurückholen. Und das ist doch ein bisschen getrübt, weil es sind einfach welche jetzt ohne irgendeine größere Rückmeldung, die jetzt 3, 4, 5 Jahre da vor sich hin dümpeln.
Ja.
Also fast so lang, wie ich dabei bin bei Estate Guru.
Ja, das ist schon bitter.
Alles bis 1, 2 Jahre mache ich mir null Gedanken. Also bis 24 Monate und ein paar drauf sage ich, hey, das sind normale Verfahrenszeiten, wo Dinge zu klären sind. Aber wenn es über 36 Monate geht, frage ich mich wirklich, was macht ihr da? Es gehört euch doch. Ihr seid doch die eingetragenen, auf dem Papier eingetragenen Besitzer. Ihr habt doch das Grundbuch, wie man es bei uns sagen würde.
Ja, wahrscheinlich können sie es nur mit extremen Abschlag verkaufen und dann hätten sie halt einen Verlust realisiert. Das haben sie ja lange Zeit überhaupt nicht gemacht und dann halt nur so zögerlich. Keine Ahnung, bei den Deutschen, vielleicht sind dann doch die Grundbucheinträge nicht so sauber, dass es so klar ist. Puh. Aber ich weiß nicht, das ist nur reine Spekulation. Du weißt nicht, Lars, was du da eigentlich mehr weißt, aber...
Ich höre auch nur Schlechtes, also müssen wir jetzt hier nicht im Detail durchgehen, glaube ich.
Nee, aber was mich interessieren würde, du hast dann noch eine Immobilienplattform und da steht auch was mit Anteile im Feuer. Und da habe ich ja noch nie was gehört, dass bei denen Geld im Feuer steht.
Moment. Ja, genau. Da redet man jetzt von Inrento, aber die Sachen, wo die im Feuer sind, das ist von Evo Estate. Und Evo Estate war ja nicht nur Immobilien, die hatten ja die hatten ja sozusagen andere Plattformen eingeladen, auf ihrer Plattform anzubieten. Reinvest 24.
Heavy Finance war, glaube ich, dabei, oder?
Heavy Finance, da bin ich mit ein paar Dinge dabei. Und da laufen ein paar natürlich nicht so gut, das wissen wir alle.
Okay.
Deswegen ist da also ein kleiner Anteil der Gastplattformen nach dem Evo Estate Modell, das es jetzt ja nicht mehr gibt. Das ist ja auslaufend, aber eben auslaufend heißt, da liegt immer noch Geld, das zurückkommen muss. Ansonsten habe ich parallel, wo ich Estate Guru etwas runtergefahren habe, habe ich Inrento aufgebaut.
Okay, also mit Inrento bist du auch zufrieden, weil mir ist nämlich da auch kein einziger Ausfall bekannt. Ein paar Verzögerungen gab es mal.
Genau, da gibt es ja keinen. Ja, Verzögerungen, wenn man Mintos gewohnt ist und Estate Guru, dann machen einem solche Meldungen gar nichts aus. Vielleicht noch ein Wort zu Mintos.
Aber warte mal, wenn wir gerade unter uns Betschwestern hier so sind, ich meine, brauchen wir ja niemand verraten, aber was dann ist, wenn mal so eine Verzögerung ist, ist ja so ein kleiner Geheimtipp, dann sofort auf den Zweitmarkt zu schauen bei Inrento, weil dann gibt's nämlich auf einmal welche mit Abschlag. Also ich konnte da wirklich 2 oder 3% Abschlag, wer was kaufen auf dem Zweitmarkt, weil es mal eine Verzögerung gab. Ja, oh, wow. Das war wirklich. Und ich meine, sonst, wenn man drauf guckt, ist ja nichts unter N% Aufschlag da, ne?
Also, ja, eben.
Zu Recht.
Warum auch immer.
Es läuft halt. Naja, es läuft.
Ja, aber Aufschlag muss man dafür auch nicht bezahlen. Warten wir einfach, bis das nächste Projekt freigeschaltet wird.
Gut, ich meine, wenn ich halt Aufschlag ist, weil es ja, die haben ja so diese Verrechnung am Schluss mit den 1,5% oder mit den 30%. Also daher kann man schon Aufschlag ein Stück weit auch rechtfertigen. Aber
das stimmt allerdings.
Ja. Und die verlangen ja Zweitmarktgebühr. Ich nehme an, dass Verkäufer halt dann wenigstens die Zweitmarktgebühr aushaben will.
Ja, das ist verständlich, aber ja, ich als Käufer sag nö.
Ja klar, bin ich auch eher der Schwabe so. Aber ich habe dich rüde unterbrochen, du wolltest noch was zu Mintos erzählen.
Nein, sollten unsere Themen schon klar ein bisschen ordnen. Mintos bin ich ja einer derjenigen, der jetzt konträr zur Community in die Strategien investiert. Also auch da die Faulheit, dass ich sage, hey, ich habe versucht mit Auto-Invests, mit Konfiguration, mit Raussuchen. Und was habe ich gemacht? Ich war sehr erfolglos. Und habe gesagt, dann kann ich auch ohne mein Hinzutun und ohne Arbeit erfolglos sein, indem ich einfach in die Strategie reingehe. Und inzwischen habe ich das, also die Strategie, die eigentlich das meiste Geld hat, ist jetzt tatsächlich die Rendite-Strategie. Da habe ich das Geld jetzt reingepackt, das soll es jetzt einfach vor sich hin machen. Aber ich nehme bei Mintos also auch alle anderen Dinge mit. Ich habe auch einen guten Anteil in die Anleihen. Ich bin in den Immobilien drin.
Wie war es bei den Anleihen? Einfach alle oder hast du gewichtet? Oder hast...
Ich hab nicht alle. Das liegt auch schon ein bisschen daran, dass ich nicht jeden Tag reingucke, was angeboten wird. Also Mintos könnte zum Beispiel... Ja, man muss ja extra sich einloggen, auf die Anleihen gehen, auf Investieren gehen und dann in der Liste gucken, gibt's was Neues.
Ich glaube, mittlerweile schreiben sie eine Mail bei den ganz Neuen. Also manchmal kam schon auch eine E-Mail.
Ja, genau, das ein oder andere. Aber irgendwie würde ich es mir wünschen, wenn die einfach vielleicht schon auf der Startseite einfach sagen würden, hier haben wir das und das neu. Irgendwie so, dass man nicht so tief reingucken muss extra. Wobei, wenn ich da eine verpasse, sei es drum. Ist mir vollkommen wurscht.
Naja, klar.
Ich nehme einfach, denk einfach mal wieder, oh, da ist eine. Wie viel Prozent gibt sie? Ah, 12%, 11%, okay, passt. 500 Euro rein, gut.
Oh, doch so viel, okay. Aber wenn ich jetzt gerade jemand endlich am Mikro habe, der sich mit den Strategien auskennt, du hast doch bestimmt fünfstellig da investiert in so eine Strategie oder vierstellig. Ist sie dann wenigstens vernünftig verteilt? Weil ich habe auch mal so gerade 200 Euro in meine Strategie rein und ich habe dann natürlich gleich ein Credit Star Credit und ein Nera Capital erwischt und dachte mir, wow, großartig, das ist ja wirklich Resterampe. Ist es dann bei dir, wo du ja dick investiert bist oder größer, ist es dann schön verteilt, gleichmäßig verteilt und trotzdem eine hohe Rendite?
Gleichmäßig ist es nicht verteilt. Mhm. Ich gehe mal gerade einfach rein, gucken, nehmen wir einfach mal.
Könntest du uns einen Screenshot für die Shownotes schicken? Das würde ich gerne mal so einfach, wenn es, also nur von der Verteilung.
Ja, das kriege ich hin. Tatsächlich, gut, bei Rendite stark ist jetzt die Frage, da nehmen sie ja einfach die mit den höchsten Zinsen. Aber es ist nicht gleich verteilt. Du kannst so auf eine Faustformel die ersten 5 Positionen machen 3/4 vom Teil aus. Weil das Höchste, was sie haben, sind 15%. Darüber gehen sie nicht. Das ist so eine Regel, die drin ist. Aber kannst du selber sagen, okay, das ein mit 15%, nochmal ein mit 10, nochmal ein mit 10, dann bist schon gut dabei. Ne? Also es ist bei weitem nicht gleichgewichtet. Und man könnte sagen, da stehen dann drin, ja, du bist auf dem Papier irgendwie in 20 unterschiedliche Anbahner investiert und die letzten 10 Anbahner machen zusammen 5% aus oder so. Ja, es geht runter bis in Centbeträge, manchmal trotz vierstelligem, gut vierstelligem Dingens. Also, ja.
Okay. Aber bist zufrieden trotzdem?
Ja, ich war nicht besser bisher.
Ja,
also. Was soll ich sagen?
Ja. Aber die kostet ja jetzt Geld, ne? Die automatische Strategie. Oder ich weiß nicht, ob es schon aktiv ist, aber ich glaube, alle Strategien
jetzt
ab Zeitpunkt X Geld.
Irgendwas kostet halt immer irgendwas, ja?
0, irgendwas, 0,3, glaube ich, oder? Ich weiß nicht so ganz sicher, aber ja.
Auch da, ja, okay. Dann spare ich 2 Euro und greife wieder ins Klo. Gut, wenn jetzt natürlich Mintos daherkommt und sagt, wir haben hier eine Cashback-Aktion von 3, 4, 5% für irgendwelche Aktionen, wie zum Beispiel, was läuft denn gerade? Nera, ja.
Nera Capital.
Dann nehme ich die natürlich mit. Ja, die nehme ich dann schon mit und da gehe ich dann auch rein und mache dann manuell.
Bist aber auch mutig dann, wenn die noch mitnimmst.
Aber ohne zu wissen, ja, in was du investierst? Also du vertraust einfach Mintos da auch? Dann okay.
Ja, es ist, wenn du mich dasselbe gefragt hättest vor 5 Jahren, wo ich angefangen habe, wo ich dann gesagt habe, okay, die einen machen Autos, die anderen machen das. Ja, und was musste ich erleben? Die Ausfallrate in Krediten, die nur 8%, 7% oder weniger haben, ist genauso wie einer, der 15% hat. Ich hatte keine Regel erlebt, wo ich sagen konnte, weniger Zinsen, mehr Sicherheit oder Rücklagen oder Autokredite, Hauskredite, sonst was sicherer als Konsumkredite. Ich habe es nicht erlebt.
Ich glaube, letztendlich musst du dir immer die Unternehmen dahinter anschauen. Also seit ich das ein bisschen mehr mache bei Mintos, fahre ich tatsächlich besser als vorher. Ich habe ja vorher auch alles mitgenommen.
Genau.
Aber wenn man bestimmte Sachen beachtet, dann ist man schon deutlich sicherer unterwegs. Aber klar, es kostet natürlich alles ein bisschen Energie und Zeit, die du lieber andere Dinge aufwendest.
Ja, ich lasse es halt inzwischen einfach laufen. Wobei ich immer sage, wenn es einen Totalausfall gibt, gibt es Tränen, aber
klar,
ich überlege es.
2 Plattformen haben wir noch auf deinem Zettel stehen. Ich glaube, über die eine müssen wir nicht viel reden. Da haben wir alle Geld verloren. Hier, wir alle 3. Groupier, warst du auch mit dabei? Ja. Ich hoffe, nicht so eigentlich.
Ja, puh.
Schmerzhaft.
Untere Schmerzgrenze. Also nicht mehr als Spielgeld, aber untere Schmerzgrenze.
Spürbar.
Durchaus spürbar. Aber jetzt über die lange Zeit, ja, wenn andere Zinsen bringen. Es war halt, witzigerweise war es gerade so, dass ich gesagt hatte, zu dem Zeitpunkt, ja, außer Mintos, wo dann vielleicht mal der eine oder der andere ausgefallen ist, vielleicht sollte ich doch noch ein bisschen stärker diversifizieren bei der Plattform. Zack, gleich eine erwischt, die dann hops gegangen ist. Was dann auch ein bisschen zeigt, meine Reaktionszeit ist mit rein, mit raus, mit allem. Das träge zu nennen, ist ja fast schon geschmeichelt. Ne? Also,
okay, bis Buy and Hold Forever Anleger, ne?
Ja, irgendwie in der Richtung.
Das ist natürlich bei P2P schwierig, muss ich schon sagen.
Es mag ein bisschen schwierig sein, aber okay, wie gesagt, wir haben ja gesagt, in 8 Jahren reden wir nochmal, wenn der Hauskredit abbezahlt ist.
Ja, da hoffe ich ja mal, dass die letzte Plattform von dir da noch da ist in 8 Jahren.
Ja. Ja, genau, dass es die alle noch gibt, richtig.
Im Robocash hast du auch noch auf dem Zettel, ne?
Robocash habe ich auch im Zettel, richtig. Das ist dann im Moment in der Summe die kleinste. Da habe ich auch keinen Level mehr. Die hatten ja mal, ein bisschen weiter runtergezogen, seit sie die Bonus-Levels da ein bisschen, sie haben es satt angehoben, bin ich da also rausgefallen. Kann sich jeder ausrechnen, dass das dann nicht so viel ist. Und das ist aber auch eine Plattform, wo ich tatsächlich alle Zinsen auflaufen lasse, bis ich in vielen, vielen Monaten ein Tausender ergeben habe und dann ziehe ich ihn ab. Also
warum
meine Regel.
Nicht vorher?
Das Erlebnis wäre mir zu gering. Tatsächlich.
Ja. Ach was, echt? Ich habe immer abgezogen, sobald ich abheben durfte. 50 Euro her damit, 10 Euro her damit. Okay.
Nee,
das stimmt schon.
Tatsächlich.
Klar, 1000
Euro. Ich habe schon die Idee, die da Lars ja reingebracht hat, gesagt, hey, jede Plattform muss einen 100er bringen im Monat und dann kommt da runter. Dem bin ich insofern gefolgt, ja, aber bei 100 sind die Finger noch still, aber wenn ein 1000er da ist, zack, dann geht's runter. Und dann sehe ich auch was auf dem Bankkonto. Hey, guck mal, da hat man ja was gesehen, ne? Ein 100er, der geht einem Rauschen unter im täglichen Hin und Her. Und man könnte einfach sagen, bitteschön, dann möchte ich auch meinen Erfolg genießen können. Mit richtig was Beachtlichem.
Okay, ja, das ist ein interessantes Argument, kannte ich jetzt noch nicht. Ich will was erleben.
Witzig, ja. Ja, und tatsächlich RoboCash ist also, da bin ich tatsächlich seit dem Anfang dabei. das zu machen. Und ich bin jetzt bald so weit, dass das nur noch die Hälfte meines Geldes sozusagen frisches eigenes Geld war. Und jetzt, wo die Zinsen noch weiter runtergehen und Cash-Trade größer ist, selbst bei meinem relativ geringen Betrag, und ich habe 5 verschiedene Auto-Invests mit den 5 verschiedenen Zinsklassen und trotzdem liegt das Geld rum, ja, dann kann auch mal sein, wie ich es jetzt gemacht habe, ich habe einfach nochmal 500 nicht mehr auf die Reinvestliste gesetzt, sondern die liegen jetzt auch zum Abholen bereit, dann ist der nächste 1000er schneller voll und weg ist es.
Okay. Naja, gut, klar. Dann kannst du einfach abbauen und gut ist. Manchmal muss man auch einen Schlussstrich ziehen bei Dingen.
Ja, nee, es bleibt ja. Also wenn sie es nicht schaffen, dann geht's weiter runter. Auf jeden Fall wird nicht aufgestockt. Und wo ich im Moment noch relativ, wo ich immer noch nichts Großes abgezogen habe, ist das Inrento. Da bin ich jetzt tatsächlich noch ein bisschen am Aufbauen. Aber ja, die anderen, die müssen dann schon. Ich überlege dann immer, wenn ich Geld brauche, wo liegt der nächste Tausender bereit.
Okay.
Wo ist er? Bei Inrento hast du natürlich auch den Vorteil, dass du als Ex-Ivo-Estate-Investor auch mit 100 Euro direkt investieren kannst. Da musst du dann nicht immer auf den großen Batzen warten. Ja, das ist schon ganz angenehm.
Ja, wobei auch da, vielleicht ist es tatsächlich so, das Erlebnis, also wenn mir dann ein Invest irgendwie 2,13 Euro Zinsen bringt, nee, ich will dann schon Zahlen sehen. 15 Euro, 20 Euro, 25 Euro, das dann, ja. Ja,
das macht halt schon Spaß, ne?
Ein bisschen, es soll schon irgendwie spürbar sein. Also unter 500 braucht man bei Inrento, glaube ich, auch nicht anzufangen.
Ich bin mit meinen 250 ganz zufrieden, die ich mal abluchsen konnte. Also finde ich auch noch ganz okay noch 250. Da kann man jedes Projekt mitnehmen. Und
denk an meine Prämisse, dass ich nicht aufbauen mehr muss.
Ja, das stimmt.
Sondern dass es mir wirklich um Einkünfte geht und dass meine Anlagesumme entsprechend hoch ist.
Vor allem willst du ja nicht ständig dann wieder was Neues, ne? Dann ist ja auch das, dann kommt wieder was zurück und muss man wissen, es gibt ja kein Auto-Invest bei Inrento, man muss ja immer schnell sein, weil die Projekte recht schnell voll sind, ne? Das spart man sich dann.
Ich habe auch kein Problem, auch da, wenn eins wirklich da ist, dass ich irgendwie nicht mitkriege, warum auch immer. Ich meine, ich gucke wirklich häufig rein. Das finde ich auch witzig. Ich habe ja genügend Zeit. Aber es ist halt nur ein Reingucken. Und wenn ich es nicht erwische, ja, dann liegen halt die 800 Euro noch einen Monat länger rum. Interessiert mich nicht. Es interessiert mich nicht, weil was macht es denn aus?
Ja, klar.
Aber denkst du mal, nimm mal die Summe und leg sie bei Bondora an. 800 Euro, was kriege ich dann? Weiß nicht.
Zu wenig. Für mich.
4 Euro oder so. Es gibt 4 Euro. Ne? Ja. Okay. Und das ist ja genau, das ist dann schon diese Laissez-faire, wo ich vorher gesagt habe, ich kann nicht beliebig gerade Geld raushauen, wie es ist, aber ich muss mir beim Einkauf im Supermarkt keinen Kopf machen. Genau. Und so handle ich wohl auch da. Vielleicht auch ist es ja das, was ich mal sage, ich nenne es, was ich habe, finanzielle Unabhängigkeit. Ich nenne es nicht finanzielle Freiheit. Ich mache da einen netten kleinen Unterschied. Das, was ich habe, heißt, ich muss nicht arbeiten gehen. Ich kann aber. Ich brauche Einkünfte. Aber wenn der Aktienmarkt nicht läuft, muss ich mir keine dauerhaften Sorgen machen. Wenn eine P2P-Plattform ausfällt, ist es bitter, aber bringt mich nicht an Ruin. Aber finanziell frei, sodass ich sagen kann, oh, was gefällt mir gerade? Dort will ich hin, das will ich machen, das will ich mir kaufen. Ja, das kann ich im Rahmen. Das sag ja, das kann ich mir vielleicht ein, zweimal im Jahr, könnte ich auch sowas mir leisten. Aber finanzielle Freiheit heißt für mich dann, ich muss darüber gar nicht mehr nachdenken.
Mhm. Ah, okay.
Und das würde für mich dann schon heißen, wir sind dann im Bereich von, sagen wir mal, einfach mal eine Zahl, also brauchst dann schon 10.000 Euro im Monat zur Verfügung.
Wäre in deinem Fall so, aber ein anderer, der die 10.000 hat, sagt auch, oh, ich muss auch aufs Geld gucken, ne? Weil das Tanken von meinem Ferrari ist so teuer. Was, also,
ja, okay, gut. Aber also das wäre jetzt für mich, dass ich zum Beispiel, man könnte jetzt sagen, der Unterschied wäre das, ich könnte jetzt einfach mich in Zug setzen und sagen, ich reise einfach mal durch die Gegend rum. Abends nehme ich da mein Booking.com, guck, wo kann ich unterkommen, dort steige ich ab. Zahl, was zahlt man so, 80, 80 bis 120 Euro die Nacht. Nächsten Tag steige ich wieder in Zug mit, gut, das ist günstig mit dem Deutschland-Ticket. Vielleicht mache ich aber auch mal was anderes. Und so ein Leben, einfach so mal rumreisen, wenn das hochrechnest, da brauchst du 10.000 im Monat. Könnte ich nicht machen. Ist einfach nicht drin. Okay. Kann ich für einen Monat machen? Kein Thema. Kriege ich hin.
Aber nicht für die nächsten 40 Jahre, ne?
Und ich könnte es aber auch schon nicht mehr für 2 Monate oder 3 Monate machen.
Okay.
Und da ist bei mir der Unterschied zwischen Unabhängigkeit und Freiheit. Für mich speziell in der Definition.
Und was machst du denn dann mit deiner Zeit, Andreas? Jetzt hast du ja, haben wir ja gelernt, Privatier, bist nicht finanziell frei, aber bist unabhängig. Was machst du dann mit deiner Freizeit? Nicht noch mehr Geld verdienen, um die 10.000 hinzukriegen, sondern?
Nee, tatsächlich nicht. Also relativ viel ist tatsächlich nichts tun. Hätte ich nicht geglaubt,
okay,
dass das nichts tun heißt, ja, irgendwie online sein, mal gucken, was passiert in der Welt. Oder im Sommer, wir haben eine kleine Rasenfläche. Ja, und das ist natürlich toll. Dann legst du dich einfach auf den Rasen unter den Kirschbaum, guckst hoch in die Blätter und freust dich des Lebens und denkst, der Kühlschrank ist nicht arg viel weiter weg als 5 Meter. Wage ich mich dorthin, gehe ans Eisfach und hole mir noch was. Also das Leben ist schön. Und ja, das ist tatsächlich ein Teil. Ich bin aber auch ehrenamtlich in einigen Engagements drin, die auch wöchentlich stattfinden. Aber vielleicht mal auf die größeren Dinge. Was habe ich denn in letzter Zeit dann gedreht? Ich habe mich bei der Institution SES, heißt Senior Expert Service in Bonn, angemeldet. Das ist eine gemeinnützige GmbH, die seit inzwischen über 40 Jahren besteht und die, eine gute Bekannte von mir hat es mal sehr schön auf den Punkt gebracht, die Rentner in die Wüste schickt.
Da gehören sie hin, sage ich schon immer.
Was ist damit gemeint? Damit ist gemeint, dass du dich im Prinzip wie bei einer Headhunter-Plattform gibst du deine Kenntnisse, deine Berufserfahrung dort ab, gibst dein Profil ab und du wirst auch tatsächlich dann für einen relativ kurzen Job geworben, in der Regel so 4 bis 6 Wochen, aber du kriegst kein Geld dafür. Mhm. Und die Institutionen, für die du geworben wirst, sind in der Regel selbst gemeinnützige Organisationen, denen einfach das Geld fehlt für bestimmte Experten, das könnten die nicht bezahlen.
Mhm.
Ich habe dort inzwischen zwei Einsätze erleben dürfen. Die eine war in Johannesburg. Dort habe ich in der Verwaltung einer Schule der anglikanischen Kirche, wir betreiben dort mehrere Schulen zu einem möglichst günstigen Preis. Und die Verwaltung, die haben sich ziemlich verzettelt mit ihren verschiedenen Tabellen in Excel. Ich bin ja Spezialist fürs Office-Paket und ich habe das dort ein bisschen geschafft, habe den ein bisschen optimiert, bessere Formeln, bessere Strukturierung, einen besseren Blick auf die Daten, wie man die vorher aufbereitet und sich dann die immer gleichen Schritte nachher spart, solche Dinge. Und im Anfang Winters letzten Jahres war ich in Bangladesch für gut 4 Wochen. Das war als ich zuerst gefragt wurde, also Kind der 60er, Bangladesch, da habe ich mal durchgeatmet, habe ich gedacht, hups, wo geht's da hin? Wo ging's hin? Es ging an ein, man könnte es mal sagen, Krankenhaus im Outback. Aber ein Krankenhaus, das nicht die normalen Krankenhauseinrichtungen hat, die ja teuer sind und wo letztendlich irgendwie die Kranken bezahlen müssen, sondern gegründet wurde diese Idee von einem Neuseeländer. Und der hat in den ganz typischen Lehmhütten, die es dort gibt, von diesen Kleinbauern, hat der im selben Stil, hat der eine Krankenstation aufgebaut und hat oft mit Leuten gearbeitet, die vorher selbst Patienten waren, die dann mitarbeiten. Das heißt, angelerntes Personal, ist kein medizinisches Fachpersonal und die versorgen dort die Landbevölkerung. Der hat zu Recht gesagt, selbstverständlich gibt es auch in Bangladesch Krankenhäuser, aber für jemand, der kein Einkommen hat, ist das Krankenhaus in der nächsten Kreisstadt in etwa genauso gut erreichbar, als wenn es auf dem Mond wäre.
Ja, klar, das ist dann keine Chance, da hinzukommen. Ja, und dann hast du dort aber keine Operation durchgeführt, sondern Operation in Excel, oder?
Genau. Tatsächlich haben die auch eine Verwaltung. Die müssen ja auch, die haben eine Art Reporting. Auch die müssen ja Medikamente einkaufen, verkaufen, müssen kalkulieren, müssen mit ihren Spenden klarkommen, müssen ihre Leute dort bezahlen. Und auch da verfassen ein Newsletter in Word. Und das habe ich den Leuten dort gezeigt, wie sie das besser machen können, wie sie das schneller machen können. Da haben wir uns jeden Tag eine gewisse Zeit zusammengesetzt und haben das zusammen gelernt. Und in der anderen Zeit, wo die ja selbst Arbeit hatten, hatte ich dann Kontakt zu anderen und an fast jedem Abend und an jedem Freitag, das ist ein muslimisches Land, also ist der Freitag der Sonntag, an fast jedem Freitag und oft auch am Samstag war dann irgendeine Veranstaltung und natürlich war ich mittendrin eingeplant. Die haben mich für alles mitgenommen. Objektiv betrachtet habe ich einen Einblick in Land, Leben und Leute in der Gegend bekommen, die durch Tourismus überhaupt nicht abbildbar wäre. Ich hatte ja praktisch einen einzelnen Menschen, der mich zu allem, was dort war, gefahren hat, begleitet hat, mein Übersetzer war, mich in die ganze Gesellschaft eingeführt hat. Also das war ein unglaubliches Erlebnis. Und dann könnte man noch sagen, wenn wir denn schon beim Sparen sind, das Leben dort hat mich weniger gekostet als das Leben hier. Das ist jetzt genau das. Ich bin zwar gemeinnützig unterwegs, das heißt, ich kriege kein Geld für die Zeit, aber ich muss im Wesentlichen eben auch nichts hinlegen. Flug und Versicherung und sagen wir mal, Vorplanung, Organisation macht das SES in Bonn und Unterkunft und Essen macht dann der Gastgeber dort. Also dem sein Teil, mich zu verpflegen. Und das ist ja ein Krankenhaus, da gibt es einen stationären Teil, also gibt es dort auch ein Frühstück, Mittagessen, Abendessen. Witzigerweise tatsächlich auf dem Boden mit den Händen kannst du dir, also auf dem Boden sitzen mit den Händen, einen ganz normalen Teller. Ich war 3 Tage dort. Ich kam mir so geborgen vor und so willkommen und ich habe mich so wohl gefühlt, als hätte ich da monatelang nichts anderes gemacht.
Wolltest du gerade mal weg, ha?
Nee, wirklich nicht. Das war ein total witziges Erlebnis.
Aber ist mal was ganz Neues. Habe ich, glaube ich, so noch nie vorher gehört. Ich bin gerade auf der Website von dem SES. Die haben ja 14.000 Experten. Das Durchschnittsalter steht hier 70 Jahre. Frauenanteil 27%. Also für Dating eignet sich wahrscheinlich nicht mehr. Aber als digitaler Rentner ist das natürlich eine ganz coole Sache. Also man Zeit hat. Und wie oft kriegst du da so Angebote?
Also tatsächlich habe ich jetzt habe mich 2020 angemeldet. Als ich dann Privatier war. Und es war etwas, was ich mir, von dem ich Jahrzehnte vorher schon irgendwo mal einen Bericht gehört habe, wie gesagt, das besteht ja schon sehr lange, und mir dortmals gedacht habe, hey, das wäre mal eine Sache wert, weil mein Berufsleben hat leider so das große Reisen nicht mitgebracht. Als Selbstständiger musste ich auch sagen, hätte ich mal Zeit gehabt, also war die Konjunktur gerade schlecht, ist mir das Glämmerle gegangen, wie es dann so schön heißt, also habe mich nicht weggetraut. War die Konjunktur gerade gut, hat's Aufträge und ich konnte wieder nicht groß in Urlaub. Also die großen Urlaubsreisen so während meines Berufslebens in der Menge, wie es vielleicht andere haben, gab es nicht. Und insofern hatte ich da einen gewissen Nachholbedarf und das hat mich von der Idee her völlig fasziniert. Vor allem das Miteinander dort. Ich bin nicht irgendein Tourist, der irgendwelche Sachen anguckt und dann eine Stunde später trifft man sich in der Gruppe und es geht in den Bus zur nächsten, sondern man lebt mit den Leuten. Und das ist eine völlig andere Geschichte, wie das Erleben ist. Und es war dann irgendwie witzig, ein Wunsch, den ich latent, jetzt nicht irgendwie brennend, schon mal irgendwann verspürt habe, hat sich verwirklicht. Und ich habe seitdem ich dort angemeldet bin, habe ich für Auslandsaufenthalte 4 Angebote bekommen, wobei 2 ich leider ablehnen musste, weil ich völlig ungeeignet war für das, was die angefragt haben. Es hätte dann eventuell einmal, da wäre ich sehr gern hingegangen, tatsächlich nach Ruanda. Aber es hat was mit IT zu tun gehabt, aber etwas, was ich überhaupt nicht abbilden konnte, leider. Ja, vielleicht also könnte man jetzt sagen, so alle 2 Jahre war jetzt mal ein Einsatz da. Das ist der eine Teil. Das SES bietet aber auch an Inlands, bietet sowohl Inlands- wie Auslandsaufenthalte. Beim Inland ist das ein bisschen anders. Da ist man dann unter Umständen monatelang, aber immer nur sporadisch, vielleicht einmal die Woche, einmal in zwei Wochen, da und hilft zum Beispiel jemand, der mit der Ausbildung Schwierigkeiten hat, sich da besser zurechtzufinden. Und zwar jemand, der sagt, ich kann leider nicht meine Eltern fragen, ich will in der Ausbildung nicht auffallen und in der Berufsschule komme ich mit dem Lehrer vielleicht auch gerade nicht klar. Also man einfach sagt, ich will jemand Fremden das ganze Thema berichten und will das mit dem verhackstücken, der unabhängig ist und dem ich sozusagen nicht näher bekannt bin und auch nicht schuldig bin. Da bin ich ebenfalls ein bisschen engagiert, ein klein wenig. Und das führt zum Beispiel auch dazu, dass ich seit einigen Jahren einen kleinen Programmierkurs mache in einer Realschule. Da geht es auch um das Thema, eigentlich geboren aus der Idee, ja, stell doch mal vor, was ist die Aufgabe eines Programmierers? Na, ich sagte, ich kann es vorstellen, aber ich kann es euch auch in ein paar Stunden gemeinsam zeigen. Wir können gemeinsam ein bisschen was Lustiges programmieren und dann kann jeder sehen, entweder es passt, dann könnte man sich in die Richtung weiterentwickeln, oder es passt gar nicht, dann weiß man wenigstens, wo man sich nicht bewerben muss.
Ja, sehr cool. Ja.
Und dann kümmere ich mich ab und zu nochmal in unserer Straße da ist ein Katzenhaus, da bin ich ab und zu auch mal, um Findlingskatzen an Menschen zu gewöhnen. Wir haben drei Katzen.
Erklär das. Ja. Aber dann den Link, den packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, weil das habe ich durch dich auch das erste Mal gehört. Zufällig kam auch heute im Deutschlandfunk was zu dem Thema. Da ging es auch darum, wie erfahrene, nicht mehr arbeitende Senioren auch Wissenschaft unterstützen. Eben, ich glaube sogar, das in Bonn wurde erwähnt und eben auch so Tandem-Geschichten im Studium, also mit Studenten zusammen Tandem bilden, fand ich auch spannend, weil die Expertise ist ja da und gerade so wie bei dir, ne, das Geld ist auch da. Man muss nicht mehr arbeiten, aber vielleicht hat man trotzdem noch Lust, was zu machen. Von daher packe mal die Shownotes, finde ich cool.
Finde ich eine super Idee. Ich glaube, ich werde mich auch registrieren. Ich bin ja im Grunde auch Rentner, also von daher.
Du kannst das auch machen. Wo sie dich dann hinschicken lassen.
Ist mir völlig egal. Hauptsache kostenlos.
Eben, ja, das ist tatsächlich völlig egal. Gut, es ist sicher, man kommt nicht nach Australien, USA oder sonst was, weil die das sagen, hey, ihr könnt euch den Experten leisten. Wir sind nicht dazu da, Experten zu verscherbeln. Es muss ja schon eine Institution sein, die selbst praktisch kein Geld dafür hat. Da sind wir natürlich typischerweise in den ärmeren Regionen Asiens und Afrikas. Eventuell auch
Südamerika vielleicht noch, ne?
Ja, Südamerika, genau, natürlich. Vergessen noch eventuell auch Osteuropa, aber man sieht es ja auch dann auf der Webseite. Also man kommt sicherlich nicht in eine Gegend, wo man dann vielleicht eher eine Kreuzfahrt hinmachen würde.
Was du auch gemacht hast, und ich glaube, damit können wir dann auch zurückschippern so langsam. Ne? Wie war dir eine Kreuzfahrt, deine erste? Wird es wieder machen?
Ja, ich plan demnächst die nächste. Ja, ist eine gute Idee.
Kann ich mir vorstellen, du bist ja auch gemütlich und da kann man es einfach sich gehen lassen, oder?
Ja, man kann vor allem, es gibt nur drei Möglichkeiten, wo du im Wesentlichen nicht ständig deinen Koffer packen musst. Das ist eine Reise im Wohnmobil, das ist aber ohne Frühstücksbuffet. Das ist eine Reise mit einem Bus mit Übernachtungsmöglichkeit, gibt es auch. Ist auch was sehr Spannendes, Exotisches. Und das ist die Kreuzfahrt, wo du praktisch dein Zimmer mit dir nimmst.
Ich habe ja jetzt auch schon die vierte Kreuzfahrt gemacht, wobei meine letzte jetzt nicht wirklich eine Kreuzfahrt war. Das wurde ja als Expedition ausgeschrieben. Aber ich muss sagen, danach kann ich, glaube ich, keine Kreuzfahrt mehr machen, weil das ist schon ziemlich langweilig. Also so eine Woche auf dem Schiff ist okay, aber zwei Wochen oder so, das ist dann schon echt ziemlich müßig. Und man macht ja auch nichts. Also man sitzt halt den ganzen Tag nur rum, guckt nach draußen, geht ins Casino.
Oh. Ja, aber das ist beim Seetag. Ich hatte jetzt 7 Tage. Und dabei war nur ein halber Seetag. Schade eigentlich. Ich war eigentlich ständig unterwegs.
Das kommt ja natürlich auf die Kreuzfahrt an. Klar.
Ja, bei mir war es jetzt, hieß so schön Orient. Es war, also ich habe zum ersten Mal Dubai, Abu Dhabi, ich habe den Oman gesehen. Ich war praktisch also ständig dann mit dem Fahrrad oder mit Elektroroller, unterwegs oder mit Hop-on, Hop-off-Bus oder tatsächlich auch dann mit den Öffentlichen dort, die sehr gut sind, und habe was angeguckt. Im Prinzip war das Schiff dazu da, um zu essen und zu schlafen.
Ja, dann ist das vielleicht okay, wobei ich diese Landgänge auch ziemlich, ich persönlich finde die super anstrengend, weil man meistens hat man ja nur eine begrenzte Zeit und bis du dann teilweise erstmal auf Land bist, weil du ja erstmal durch irgendwelche Sicherheitskontrollen musst und dann hast du irgendwann auch wieder den Stress, dass du wieder zurück sein musst zu Zeitpunkt XY. Hatte ich schon diverse spaßige Situationen mit in der Vergangenheit, also
ja.
Auch nicht so mein Fall.
Okay, also bei mir war es jetzt in keinem Fall irgendwie groß stressig. Oft waren es Dinge, die ich auf dem Schiff schon mit organisiert, also vom Schiff organisieren habe lassen. Und das war eine Gruppe, die dort schon da war. So richtig auf ganz eigene Faust war selten. Aber wir haben noch ein paar Tage dran gehängt, haben das noch ein bisschen verlängert. Die ganze Geschichte waren wir dann ein paar Tage in Dubai wirklich auf eigene Faust dann unterwegs. Also wirklich ist eine Sache, die ist sehr angenehm. Ich weiß jetzt nicht, wie es ist, dann wirklich eine Woche lang auf dem Schiff. Gut, wenn es ein großes Schiff ist, da kannst halt auch einen Haufen machen, relativ gesehen. Also ich halte es, glaube ich, auch einen halben Tag dann im Whirlpool aus. Ihr habt ja schon festgestellt, ich bin da gemütlich. Da gehe ich raus, da gibt es ein Eis.
Ich bin ja letztes Jahr von Kanada nach Japan gefahren. Da hatten wir, glaube ich, 11 oder 9 Seetage am Stück. Und da kommt dir einem so ein Schiff schon verdammt klein vor, auch wenn es eigentlich ziemlich groß ist.
Ja. Okay, die Erfahrung habe ich genau noch nicht gemacht, ja.
Ja, also kann man auf jeden Fall nicht empfehlen, ja.
Ja, bei mir war es ja sozusagen ein Probiererchen jetzt, und das Kürzeste, was es so in der Regel gibt, einfach nur mal zu sehen, ob das passt, und jetzt will ich mal eine etwas längere wagen. Schauen wir mal.
Ja, kann man auf jeden Fall in kurzer Zeit sehr viel sehen. Das ist tatsächlich so, ja.
Das kann man durchaus so sagen, ja, genau.
Gut, ja, dann würde ich sagen, wünschen wir dir viel Spaß auf deiner nächsten Kreuzfahrt. Und ich glaube, Thomas, wir sind am Ende, oder?
Ich glaube, wir sind durch alles durchgeschippert. Oder haben wir noch ein Thema vergessen? Hast du noch ein Thema auf dem Herzen, Andreas?
Ich weiß nicht, das wird der längste Podcast dieses da. Aber klar, wenn er einen Babbler einladet, dann wird es halt auch so.
Ja, wir sind schon bei 1,5 Stunden, das ist schon ordentlich. Ja.
Oh, hopp. Ein Thema war noch Zukunft. Ich hatte ja schon das Thema ein bisschen, ich wollte es zumindest mal anreißen, vielleicht ergibt sich da eine Diskussion dann auch in der Community. Also viel wird ja geredet, was wird sich verändern durch den Klimawandel, was ja passieren wird. Aber tatsächlich glaube ich, dass wir alle sehr viel weniger auf Dinge achten, die vielleicht, also meiner Meinung nach, auf jeden Fall einen viel größeren Impact haben werden auf unsere Zukunft, wenn man mal 5, 10 Jahre denkt. Der Klimawandel geht auch nicht von heute auf morgen. Das ist auch so eine Sache, die sich langsam entwickelt. Und das ist Robotik und KI. Also ich glaube, die gesellschaftliche, wirtschaftliche Entwicklung in Europa wird es deutlich stärker beeinflussen. Für mich, ich bin ja wieder der Bequeme, der dann sagt, ich hätte gern so einen E-Butler bei mir daheim, der mir das Frühstück herrichtet und der kocht, der vielleicht einkauft, der den Garten macht oder zumindest wieder hilft.
Oh, Lars, jetzt hast du dich zusammengerissen bis zur letzten Minute und jetzt musst du noch sowas raushauen. Jetzt haben wir die letzten Zuhörerinnen da draußen verloren.
Aber tatsächlich, das Hobby, ich glaub, Christine hätte ein Problem, wenn der Roboter den Garten macht. Aber es gibt vielleicht Unkrautdäten, weil tatsächlich ist ihr Hobby der Garten und mein Hobby ist im Garten liegen. Insofern ja. Und tatsächlich ist, ich wollte es mehr beispielhaft sagen, wenn du, und da komme ich wieder ein bisschen aufs SES zurück, wenn du in Südamerika oder in Bangladesch bist, erlebst du eine Gesellschaft, wie wir sie vor vielleicht 100, 150 Jahren hatten. Das heißt, eine Menge Leute, wenig Arbeit, wenig Geld für die Arbeit und Arbeitskraft im Überfluss da. Das heißt, für alles, wirklich alles, Wäsche waschen, es gibt dort einen, dessen Aufgabe ist es abends einfach mal durchzulaufen und die Außenbeleuchtung an den ganzen Gebäuden anzumachen. Und morgens läuft er wieder durch und schaltet sie wieder aus. Dafür gibt es vielleicht im Monat 20 Euro. Aber gut, die hat er wenigstens. Mhm. Und genau das ist in Deutschland unvorstellbar. Wir müssen alles durch Automation, auch selbst im Haushalt. Denken wir mal an 150 Jahre zurück. Da hat man in Großfamilien gelebt oder der Bauer hatte Mägde, Knechte. Also auch für fast jeden Handgriff gab es irgendjemand, der den gemacht hat. Man muss natürlich auch selbst kräftig noch zulangen, außer man war wirklich noch eine Stufe höher. Dann hat man eben das Kindermädchen gehabt und die Hausbedienste und so weiter. Und das gibt's heute immer noch, aber halt nicht in Deutschland. Und ich glaube, dass wenn die Robotik sich noch 5 Jahre entwickelt, wenn man mal guckt, was die heute schon schaffen, wie schnell die sich bewegen können, was die schon alles können, ich glaube, wir kommen wieder zu so einer Gesellschaft zurück, wo wir da sind und alles, was uns so einfällt, im Haus kleinere Reparaturen, das Staubsaugen, da ein bisschen ausbessern, dort machen. Der E-Butler hat 24/7 Zeit dafür. Der muss nicht besonders schnell sein, aber er macht. Und ich glaube, das wird derart viel verändern und auch die Frage stellen, welche Berufe werden dadurch ersetzt? Was macht es mit unserer Gesellschaft? Das ist also etwas, wo wir uns vielleicht in 8 Jahren dann auch nochmal drüber unterhalten können. Aber tatsächlich jetzt gebe ich euch die Chance, mich abzuwürgen.
Und ich hau da noch einen ETF-Tipp raus. Es gibt tatsächlich von LG ein Robotik-ETF, falls jemand hier Andreas seine These unterstützt und denkt, da muss er all in gehen, bevor er sich Tesla Optimus Prime Träume kauft, gibt es da auch ein ETF dafür.
Ja, Thomas, weil Themen-ETFs ja auch bekanntlich eine super Idee sind.
Genau. Habe ich damals auch gedacht, vor vielen Jahren, nachdem er... Es ist tatsächlich einer der wenigen Themen-ETFs. Ich habe nicht so viele, Gott sei Dank, aber der ist nicht so schlecht gelaufen. Ich vermute, weil auch Nvidia drin steckt oder so. Keine Ahnung.
Ja, kann sein.
Und
ja.
Darf ich vielleicht, wenn ich so durchgucke, jetzt kommt mir doch noch was, oder? Eine Sache, die ich vielleicht den mitgeben will, die vielleicht jetzt den vielen Jüngeren, die am Anfang stehen. Man hat ja irgendwie jetzt festgestellt, ich bin ja nicht wirklich sehr erfolgreich mit meiner Geschichte. Und das war ich eigentlich, ehrlich gesagt, nie so wirklich. Ich habe angefangen am neuen Markt Mitte der 90er und war mir sicher, 5 Jahre später bin ich Millionär, ganz klar. Natürlich ist es schief gegangen. Viele meiner Aktien, die ich dortmals gekauft habe, sind kaputt gegangen, sind tisch nichts mehr wert. Ich habe aber das Ding einfach liegen gelassen, wie immer. Ich konnte nicht handeln, ich habe es einfach gelassen. Ja, und dann möchte ich wenigstens mal ein Ding herausheben. Das ist zum Beispiel, wir hatten es vorher schon, Booking.com, habe ich ein paar Stücke da liegen, die ich mal gekauft habe für vielleicht umgerechnet 250 Euro. Und heute ist das Stück 5.000 Euro wert, jedes. Und zwischendrin war es übrigens mal, wer sich das anguckt, über die ganze Zeit, als ich da gar nichts gemacht habe, das Ding war mal unter 10 Euro.
Ja, genau, so habe ich letztens auch im Podcast gehört.
Genau, es war knapp vor nichts. Ja. Und das meinte ich, was ich dann vielleicht mal so überschrieben habe, mit erfolgreichem Scheitern. Das heißt also, man könnte jetzt sagen, selbst wenn du dich dermaßen dusselig dran stellst, wie ich das mache, mit P2P, mit Aktien, mit allem Möglichen, wenn die Zeit für dich spielt, wenn du es einfach liegen lässt, so lange Zeit, dann verrecken von mir aus vielleicht die Hälfte. Und vom Rest sind 40% können sich gerade irgendwie zu retten und 10% starten durch. Und die eine Aktie ist jetzt dann am Ende so viel wert wie vorher, das doppelte Wert, was vorher dein ganzes Depot ausgemacht hat. Das heißt, dieses Erlebnis, was 30 Jahre Investition ausmachen, man kann praktisch, also die Essenz, die ich daraus den jüngeren Leuten mitgeben will, man kann praktisch fast nichts falsch machen, außer nicht zu investieren.
Und widersprechen tun wir dir beim nächsten Mal, Andreas.
Gut.
hör mal es in 8 Jahren wieder und dann liefern wir dir das Gegenbeispiel. Aber natürlich für dich hoffe ich, dass die Booking.com bis dahin nicht gescheitert ist, du deine Kreuzfahrten genießen kannst und vielen lieben Dank, dass du da warst. Aber was wir vergessen haben, Lars, hier, ne, wir haben ja hier keine Anlageberatung gemacht für die, die jetzt noch da sind. Ihr wisst, das waren auch nur unsere Ideen. Andreas hat uns ja erklärt, dass wir eh alle scheitern, aber wir scheitern erfolgreich. In dem Sinn, macht euch eure eigenen Gedanken und vielen lieben Dank, Andreas, dass du da warst, dass ihr dabei wart und bis zum nächsten Mal, würde ich sagen.
Bis zum nächsten Mal. Danke, Andreas, dass du da warst.
Danke für eure Einladung. Und wie immer, ich rede natürlich und rede und rede und rede.
So muss es sein. Bis dahin. Ciao, ciao.
Bis dahin. Ciao, ciao.
Bis dann. Tschüss.